Klappe die zweite. Es nimmt auf.
Okay.
Genau, herzlich willkommen an alle, die wieder reingeschaltet haben. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir machen einen Anderswachsen-Podcast, um alles zu besprechen, was mit Nachhaltigkeit, mit einem anderen Wachstum als Wirtschaftswachstum zu tun hat. Und heute bin ich hier mit Georg Klaus von der Michael-Lokalgruppe Dresden. Schön, dass du da bist. Hi.
Ja, hallo. Freut mich, dass du mich eingeladen hast zum Gespräch.
Heute zum zweiten Mal.
Genau.
Ja, wir haben das gestern schon mal gemacht, muss ich dazu sagen. Und ich habe ein neues Aufnahmegerät, was ich ausprobiere. Und ich habe vergessen, das zweite Mal auf Rekord zu drücken, sodass wir eine Dreiviertelstunde geredet haben, ohne dass es aufgenommen wurde. Deswegen schön, dass du dich nochmal dazu bereit erklärt hast.
Genau, ist alles live
sozusagen. Genau, also stell dich doch mal kurz vor und sag was, also erzähl mal was zu dir und zu Micha.
Ja, also ich bin der Georg, wohne hier in Dresden schon seit über 10 Jahren und bin eigentlich mal zum Studium hergekommen. Habe damals Maschinenbau studiert, mittlerweile studiere ich nochmal was anderes. Es geht um Entwicklungszusammenarbeit. Da schreibe ich gerade meine Masterarbeit, also bin gerade so in der Endphase und damit ganz gut beschäftigt. Und ja. Und Micha, das ist ein großes Thema, da könnte ich viel zu erzählen. Aber ich bin hier in einer Lokalgruppe von Micha. Aber vielleicht ist es noch ein bisschen verwirrend, was ist eigentlich Micha oder wie heißt das eigentlich? Also Micha ist eigentlich ein Prophet aus dem Alten Testament. Und der ist so ein Namensgeber für Micha. Und eigentlich ist es ein großes internationales Netzwerk, Micha Global, wo ganz viele Kirchen und christliche Entwicklungsorganisationen sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam für Gerechtigkeit und sich einzusetzen und so Themen wie Armut und Unterdrückung so anzusprechen auf globaler Ebene. Und in Deutschland gibt es eben auch einen Verein und ich bin in einer ehrenamtlichen Lokalgruppe hier in Dresden. Wir sind so 5 bis 7 Leute, manchmal sind es ein paar mehr, manchmal ein paar weniger und wollen eben auch so diese Themen von globaler Gerechtigkeit ansprechen und das auch ganz bewusst als Christen.
Ja, ganz in der prophetischen Tradition. Ihr verdreht das Recht in Ungerechtigkeit und irgendwas mit Wermut ist, glaube ich, auch, dass die Gerechtigkeit zu Wermut verwandelt wird, ist, glaube ich, ein... Das ist in Amos, nicht in Micha, aber so diese Tradition von dem Herausrufen aus dem Tun des Ungerechten ist ja schon sehr biblisch.
Ja, genau, also ich denke, es ist schon ein Auftrag, so Dinge auch anzusprechen. Wir haben manchmal es gab eine CD, die Micha mitgestaltet hat, mit einigen Liedern zu Gerechtigkeit und ja, so den Titel, die Stimme erheben, also so. Ja, Dinge anzusprechen und einfach mal zu benennen und auch in die Diskussion zu bringen, auch in Gemeinden, wo ja, wir manchmal merken, dass das unter Christen oder gerade so in der Kirche eher ein Randthema ist. Und wo ich denke, wir haben als Christen aber auch viel dazu zu sagen eigentlich.
Ja, ach cool, wenn du mir da 1, 2 Lieder mal schickst auch von der CD, dann kann ich die ja danach auch verlinken und dann können sich die
Kannst
Leute das auch
machen.
Anhören.
Ja.
Das ist vielleicht nochmal ein anderer Ansatz daran zu gehen. Okay, ich bin ja immer sehr begeistert von so gerade auch Glaubensinitiativen, die sich so gesellschaftspolitischen Themen stellen und naja, gerade wir Christen und Christinnen haben ja eine lange Geschichte von auch Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Was heißt denn das aber jetzt für Micha heutzutage? Was macht ihr genau konkret?
Ja, unser Anliegen ist eigentlich, Menschen und Christen ganz konkret für diese Themen von globaler Nächstenliebe und globale Gerechtigkeit zu begeistern. Also erstmal so vielleicht auch so ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, hey, das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann. Da geht es auch um Umweltfragen, also gerade ist ja so die Klimafrage ganz groß und anderes. Dazu gehen wir als Lokalgruppe ganz konkret in Gemeinden, gestalten da Gottesdienste oder machen Workshops, sind dann manchmal auf der Straße, so mit anderen Leuten hier aus der Stadt. Und uns geht es darum auch so, dass Leute das hinterfragen, so wie lebe ich eigentlich?
Ja.
Was ist eigentlich so mein eigenes Verhalten oder vielleicht auch so meine Rolle hier in der Welt? Wie kann man da vielleicht auch Dinge verändern? Und wir haben es aber auch zum Ziel, so gesellschaftlich zu wirken, also ein bisschen größere Fragen zu stellen. wir sagen immer so, strukturelle Veränderungen anzustoßen. Und da ja, gehen wir auch so ein bisschen auf Politik zu und sagen, hey, es ist gut, wenn wir uns selbst verändern. Also ich glaube, da kann man immer, ist immer der erste Schritt, so erstmal auf sich selbst zu schauen, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt.
Ja.
Aber ja, um Dinge wirklich zu bewegen, braucht es auch so Veränderungen im größeren Maßstab.
Auf jeden Fall. Und gerade so Sachen wie Ungerechtigkeit sind ja, also sagst du ja selber, strukturelle Probleme, da muss man auch auf mehreren Ebenen agieren, ne?
Ja, ja.
Was ist denn, also das Thema für dieses Jahr oder der Schwerpunkt und wofür ich dich ja auch eingeladen habe, ist ja das Lieferkettengesetz. Worum geht's da und warum habt ihr euch das als Schwerpunkt gesetzt für dieses Jahr?
Genau, das Lieferkettengesetz ist so ein Ziel, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt, was die Verantwortung von Unternehmen fördert für Menschenrechte. Es geht um das Thema wirklich Wirtschaft und Menschenrechte, dass Unternehmen Menschenrechte achten und dass man das gesetzlich in Deutschland verankert. Warum machen wir das und warum gerade dieses Jahr? Also wir machen das nicht alleine, sondern es gibt eine große Kampagne, die letztes Jahr schon begonnen hat. Und das ist ein ganz großes Bündnis von unglaublich vielen Organisationen, Umweltverbänden, von Gewerkschaften, von auch Kirchen und ganz vielen kirchlichen Initiativen, so wie Brot für die Welt und genau, die christliche Initiative Romero, Südwind und also sind ganz viele Gruppen mit dabei und aktiv. Und ja, unser Ziel ist eigentlich, dass es noch in dieser Legislaturperiode dazu ein Gesetz gibt.
Das
ist sehr ambitioniert.
Sehr ambitioniert, ja.
Aber es ist gerade jetzt auch ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden, weil das Thema war nicht so präsent vielleicht jetzt so in der Öffentlichkeit, aber eigentlich wird das schon sehr, sehr, sehr lange, über viele Jahre eigentlich diskutiert.
Seit wann ungefähr?
Ah, das weiß ich nicht genau. Okay. Ich kann mich daran erinnern. Also es gibt einen Vorläufer zu dem Gesetz. Das ist ein Aktionsplan von der Bundesregierung, der Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte. Und der wurde 2016 verabschiedet. Okay. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich 2016 mit ein paar ganz wenigen Leuten hier auf der Straße gestanden habe und wir Unterschriften dafür gesammelt haben. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und davor gab es ja auch schon eine lange Diskussion. Also genau, das ist damals eben kein Gesetz geworden, sondern man hat erstmal so einen Aktionsplan verabschiedet, der einige Dinge da schon benennt, allerdings immer für Unternehmen auf freiwilliger Basis. Also man gibt so Empfehlungen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, man weiß so Wünsche, wie es vielleicht sein könnte. Aber so freiwillige freiwillige Eckpunkte sind halt so eine Sache. Es ist schon mal gut, dass es das gibt, weil man damit so ein bisschen zeigt, was möglich ist. Aber es hat sich gezeigt, dass sehr wenige Unternehmen das wirklich ernsthaft aufgreifen. Also natürlich, man greift so die Phrasen und so weiter auf und man merkt, es kommt so langsam mehr in die Öffentlichkeit, aber es gab letztes Jahr eine Studie, wo man die 20 größten Unternehmen in Deutschland mal so durchgecheckt hat, wie sie so menschenrechtliche Standards umsetzen. Und man hat festgestellt, ja klar, Unternehmen nehmen das auch in ihre Berichte auf, oder man redet darüber, aber dass es so wirklich ernsthaft gemacht wird, da fallen eigentlich alle Unternehmen durch den Test durch.
Oh, okay.
Und ja, das ist so der Grund, warum man sagt, es braucht jetzt eine gesetzliche Initiative dafür.
Ja, klar,
ist unter anderem, kann ich vielleicht noch ergänzen, sogar im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Ah. Damals hat man sich gesagt, wenn bis Mitte 2020 nicht die Hälfte der großen Unternehmen in Deutschland, was schon eine große Zahl ist, sozusagen diese freiwilligen Punkte umsetzt, dann möchte die Regierung, hat sie sich im Koalitionsvertrag selbst festgeschrieben, ein Gesetz entwerfen. Und diese Kampagne, in der wir jetzt ein Teil davon sind, spricht genau darauf an und sagt, liebe Bundesregierung, ihr habt euch das selbst vorgenommen und die Realität ist nicht ganz wie gewünscht.
Ja, voll gut, dass Sie es aber selber schon als Ziel gesetzt haben.
Ja, also, ja.
Und stellt ihr euch dann auch so in der Art in die prophetische Tradition, dass ihr dann auch so Zeichenhandlungen macht? Also du hast eben schon gesagt, ihr seid dann auch auf der Straße und sammelt Unterschriften. Macht ihr dann auch so Aktionen, wo, also ich weiß nicht, die Propheten haben ja manchmal so ganz verrückte Sachen gemacht, dass sie sich einen Acker gekauft haben und das war dann ein Zeichen dafür, dass Israel oder Juda dürr und vertrocknet wie in Acker sind, weil da nichts mehr blüht und keine Ahnung.
Oh, so, ja. Also, so kreativ haben wir, glaube ich, noch gar nicht gedacht. Also ja, wir versuchen schon so Bilder zu nutzen, also so ein Bild von der Initiative ist jetzt immer so der gesetzliche Rahmen.
Ah ja, genau, da hattet ihr irgendwie diese Facebook-Aktion, oder?
Dass ihr genau, wir haben so ein Bild gemacht, immer genau, dass man in diesem gesetzlichen Rahmen steht, wenn man sagt so.
Also, dass ihr euch wirklich einen Rahmen gebastelt habt,
genau,
ne?
Ja.
Und darauf hattet ihr dann irgendwie Zitate oder Paragraphen geschrieben?
Genau, es gibt so ein paar Forderungen so für ja, Gewinne ohne Gewissen. Also da gilt bloß noch ein gesetzlicher Rahmen oder so. Da gibt es ein paar Sprüche. Genau.
Ja, das finde ich auch schon ziemlich kreativ. Und ich meine, Zeichenhandlung ist ja vielleicht heutzutage auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich sinnvoller, online zu machen.
Ja, wir hatten eigentlich ein paar Sachen auch geplant, die wir so jetzt, wenn es wieder wärmer wird, irgendwie so auch draußen machen. Aber das fällt natürlich jetzt alles weg. Und man beschränkt sich dann auf so Möglichkeiten, die man auch im Netz hat. Aber das ist eigentlich auch ganz interessant, also man wird da kreativ und ja.
Und jetzt gerade hat sich ja vor kurzem, also der Tag, also es gab den Jahrestag, was ja auch einer der, nicht Auslöser, aber Katalysatoren war dafür, dass so ein Lieferkettengesetz notwendig ist, wo die Rana Plaza Fabrik vor 7 Jahren war, das ne, abgebrannt war und wo ungefähr 1000 Menschen umgekommen sind.
Ja, das ist so ein tragisches Ereignis gewesen. Also in Bangladesch ist damals eine Textilfabrik eingestürzt, wo es über 1000 Tote gab. Und das ist so ein bisschen zu einem Symbol geworden, einfach so, ja, was eben passiert, wenn bestimmte Standards, die vielleicht in Deutschland so normal sind, so bauliche Standards und Sicherheitsstandards, wenn die in anderen Ländern nicht eingehalten werden. Natürlich ist das auch ein bisschen eine Frage von der nationalen Regelung ne, vor Ort. Aber da stellt sich eben die Frage, welche Verantwortung tragen auch wir oder tragen, denke ich mal, deutsche Unternehmen, die dort produzieren lassen. Und genau das greift eben dieses Gesetz auch auf, zu sagen, ja, Unternehmen tragen eine Verantwortung über die Landesgrenze hinaus. Also das ist ja diese Sache mit der Lieferkette oder den Wertschöpfungsketten, die wir heute haben. Also so Produkte werden weltweit hergestellt in ziemlich komplexen Ketten mittlerweile. Also man kann gar nicht mehr so richtig sagen, das ist made in Germany oder made in Bangladesch, weil da hängt so ein langer Weg dran. Schon allein bei einem Bekleidungsstück irgendwo wird das Baumwolle angebaut und dann das Garn gesponnen, der Stoff gewebt und gefärbt und das geht über mehrere Kontinente zum Teil hinweg und genau, dann stellt sich schon die Frage, welche Verantwortung hat dann sozusagen die Firma, die das am Ende hier vertreibt und verkauft.
Ja. Und das ist ja total der Vorteil von so einem internationalen Netzwerk wie Micha oder Maika Global, dass also wir aus der deutschen Perspektive ja relativ begrenzt Einsicht in diese Dinge haben, außer man verwendet da wirklich Tage von Recherche und selbst dann hat man wahrscheinlich nicht alle Komponenten beisammen, dass man da wirklich von dem Netzwerk profitieren kann, wo Leute dann wirklich direkt aus Bangladesch oder aus der Elfenbeinküste sagen, hey, so sieht's bei uns aus, ihr seid da mitverantwortlich. Wie kann man sich das denn vorstellen, diese internationale Zusammenarbeit? Hat das irgendwie einen Einfluss auch auf so die Lokalgruppenarbeit?
Ja, gar nicht so sehr. Also, ja, wir haben ja eher so Themen auf dem Schirm, die gerade in Deutschland wichtig sind, also wofür wir uns engagieren. Aber trotzdem finde ich es sehr stark, so international verbunden zu sein. Also, ich war selbst einmal auf einer Konferenz von Maika Global, wo man einfach so merkt, ja, es gibt auch noch so, also dass einfach in allen Ländern und auf allen Kontinenten so Menschen aktiv sind und sich für so Gerechtigkeit engagieren, das hat mich sehr bewegt damals, ja, das so zu erleben und auch zu merken, wir sind da verbunden und wir sind auch als Christen da verbunden. Das finde ich eigentlich ganz wichtig, auch so in dieser Diskussion. Wir reden dann oft über so Menschen woanders, zu denen wir irgendwie keinen Bezug haben. Aber ich finde es gerade so stark, dass wir als Menschen, aber besonders ja auch als Christen, wo wir sagen, wir sind alle Kinder Gottes und wir sind eigentlich alle gleich und wir sind eigentlich, ich denke mal, so eine große Familie, ganz egal, auf welchem Kontinent jemand lebt und in welchem Land oder in welchen Umständen jemand lebt, wir sind eigentlich damit verbunden und schon allein deshalb habe ich irgendwie auch eine Wertschätzung und eine Verantwortung für jemand anderen, egal wo er ist und ja, das drückt so diese Verbundenheit irgendwie aus.
Ich finde das tatsächlich auch einen ganz spannenden Effekt jetzt von, also ist jetzt ab vom Thema, aber von Corona, dass man merkt, okay, wir sind irgendwie so voneinander abhängig, dass wir gar nicht komplett beeinflussen können, was mit uns passiert, weil wir von denen, die jetzt angesteckt werden oder die sich vielleicht nicht ausreichend schützen können, weil sie noch täglich ihrer Arbeit nachgehen müssen, dass wir quasi verwundbar sind oder einfach beeinflussbar sind von dem, wie andere agieren und wir ja gar keine komplette Kontrolle drüber haben können. Also dass man wirklich so langsam, also ich hoffe zumindest, dass das so ein Effekt ist, dass wir merken, okay, wir sind, auch wenn wir es nicht direkt sehen, in einem komplexen Geflecht, auch weltweit, dass wir vielleicht nicht komplett überschauen können, aber deswegen ist es trotzdem nicht weniger real und nicht weniger wirksam. Ja. Und da finde ich es dann ganz spannend, wirklich auch hier in Deutschland anzusetzen, okay, wir haben irgendwie so eine globale Verantwortung und wir müssen jetzt irgendwie auch hier handeln und eine rechtliche Grundlage schaffen. Aber nochmal ein bisschen zurückgerudert, wie, wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt ein Lieferkettengesetz, wie ist denn, dann ist ja mal spannend die Frage, wie sieht es denn eigentlich momentan aus? Du hast eben schon gesagt, es gibt einen Bundesaktionsplan, aber was ist denn so die Menschenrechtssituation momentan? Also was passiert denn da?
Na, erstmal muss man, glaube ich, so ein bisschen dahinter steigen, was das eigentlich bedeutet, dass Unternehmen Menschenrechte achten. Das ist alleine schon, finde ich, eine ziemlich komplexe Frage und ich glaube, ich habe auch noch nicht jeden Aspekt so ganz verstanden. Also einmal bin ja das ja Menschenrechte, die sind ja von der UN verabschiedet worden, aber schon allein darüber könnten wir jetzt eine Stunde reden. Und eigentlich sind Menschenrechte ursprünglich immer so gegenüber von Staaten gedacht gewesen. Ne? Also die Staaten sind dafür zuständig, der Nationalstaat, dass die Bürger, die in seinem Territorium leben, diese Menschenrechte zuteil werden. Ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel manche Staaten gar nicht alle Menschenrechtsabkommen unterzeichnet haben. Also da man kann nicht immer so auf alle schließen. Das ist auch ein bisschen kompliziert. Aber jetzt haben wir die Situation, dass durch diese auch Internationalisierung auch oft Unternehmen dafür verantwortlich sind, dass Menschenrechte nicht geachtet werden.
Also inwiefern sind die dafür verantwortlich?
Ja, einfach durch, es geschehen Unfälle, es passieren, ich kenne das zum Beispiel aus dem Rohstoffabbau, dann gibt es oft Landvertreibungen oder so, wo die Rechte von den Leuten, die vor Ort wohnen, wo man aber dann Vorkommen von Ressourcen so feststellt, die Leute zum Beispiel nicht mit einbezogen werden in die Entwicklung dort, davon nicht profitieren, sondern einfach zwangsumgesiedelt werden. Es entstehen oft auch so Umwelteffekte, so Überschwemmungen mit giftigen Schlamm, der dann irgendwie so das Grundwasser verseucht und eigentlich so die Lebensbedingungen von Menschen zerstört, wo dann das Unternehmen eigentlich ja die Verantwortung für solche Sachen trägt. Und dann ist die Frage, inwiefern kann so ein Unternehmen dafür auch haftbar gemacht werden.
Also dass quasi nicht der Profit vor dem Wert des Menschen
steht. Genau, ja, also da steht nämlich die Frage, was steht da an erster Stelle oder wie werden auch Leute oder Menschen entschädigt für die Schäden, die entstehen. Oder wir hatten vorhin das Beispiel von der Fabrik, die eingestürzt ist in Bangladesch. Das ist ja schon auch sehr fahrlässig, was da passiert ist, dass bestimmte Fluchtwege einfach nicht offen waren oder ja, genau, einfach so viele Menschen sterben. Und die Frage ist auch, wie werden Menschen dann entschädigt, die in solchen, ja, einfach da Opfer sind oder beziehungsweise Hinterbliebene sind.
Ja.
Oder wer kommt auch dafür auf? Und die andere Frage ist auch, wie kann man dem vorbeugen? Also so wie, das ist natürlich, man kann nicht jeden Unfall vorbeugen. Es Fehler passieren, es ist zum Teil auch menschlich, passiert auch in Deutschland, dass Dinge einfach so schief gehen, ja, obwohl wir sehr auf Sicherheit bedacht sind und sehr viel durchreguliert ist. Aber man kann trotzdem so Risiken abschätzen und schauen, was passiert. Und das ist eine Sache, die man von Unternehmen fordern kann, diese Risiken so zu analysieren und zu schauen, wo gibt es Probleme, beziehe ich zum Beispiel Sachen aus einem oder Produkte oder Rohstoffe aus einem Land, wo ich schon weiß, das ist ja, ein schwieriges Gebiet oder ein Risikogebiet, und übernehme ich Verantwortung zum Beispiel auch für Arbeitsbedingungen vor Ort.
Okay. Ich würde sagen, es ist Zeit für die Zwischenfrage, die Recycling Challenge. Wir reden jetzt ungefähr 20 Minuten und in der Mitte der Gespräche stelle ich immer die Frage, also biete ich so zwei bis drei Gegenstände an, und dann hat der Gast jeweils die Möglichkeit, 10 Sekunden zu überlegen, was er oder sie damit machen würde, um etwas weiter zu verwerten, um der Wegwerf- und Konsumgesellschaft entgegenzuwirken. Und deswegen jetzt an dich die Frage. Ich verwende einfach das Gleiche wie gestern, weil ich unkreativ bin. Das ist auch für mich so die Möglichkeit, mir Ideen zu holen, weil ich selber so unkreativ bin. Okay, also was würdest du, angenommen du hast alte CDs bei dir zu Hause zu liegen oder alternativ kaputte Kopfhörer, was könnte man damit noch machen, außer sie wegzuschmeißen?
Ja. Okay, also alte CDs ist eine spannende Frage. Mir ist dabei eingefallen, dass ich vor einigen Jahren, also damals war ich noch in der Schule, habe in der Mitte in Naht gewohnt, und mit meinem Zimmergenossen haben wir damals so ein Mobile gebaut aus alten CDs, was wir so an die Decke gehangen haben. Das glitzert ganz schön, aber ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das heute auch nochmal so machen, also ob ich mir sowas aufhängen würde. Aber so CDs spiegeln ja so ein bisschen oder reflektieren so das Licht. Vielleicht könnte man so ein Bild draus, wenn man so einen schicken Rahmen packt, so vielleicht so.
Also Raumdeko.
Ja, Raumdeko, was richtig praktisch ist, würde mir eigentlich nicht einfallen.
Ja. Oder wenn man die so zertrümmert, dann hat man so kleine Mosaiksteinchen.
Ja.
Damit man nicht so diese runde Form hat.
Ja, die kann man auch aufbrechen, ja.
Ja, spannend. Dankeschön für diese Idee. Ich habe tatsächlich noch CDs zu Hause. Ich habe inzwischen aussortiert, also es sind nur noch CDs, die ich theoretisch hören würde, aber um ehrlich zu sein, ich habe kein Abspielgerät mehr dafür. Also das ist schon die Frage, was mache ich irgendwann damit?
Das stimmt, ja, schon verrückt, wie sich das verändert.
Ja. Okay, danke. Dann würde ich mal zurück zu dem Lieferkettengesetz geben. Ihr habt ja mehrere Schritte, mehrere Forderungen bei eurer Kampagne. Kannst du das kurz so aufschlüsseln, was so die Hauptforderungen sind?
Ja, also die Hauptdinge eigentlich so, die in dem Gesetz verankert werden sollen, sind so Sorgfaltspflichten, so ein Stichwort. Sorgfaltspflicht heißt, dass die Unternehmen Sorge tragen, dass durch sie keine Menschenrechtsverletzungen geschehen. Ich hatte gerade schon so diese Risikoanalyse genannt, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch, dass man im Unternehmen erstmal darüber aufklärt und über Menschenrechte redet. Also so wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, merke ich auch, also in diese ganze Menschenrechtsthematik muss man sich erstmal so reindenken. Erstmal gucken,
was. Ist nicht irgendwie, also ich weiß nicht, so Menschenrechte sind vielleicht nochmal ein eigener juristischer Schwerpunkt, aber für mich wäre es doch irgendwie, also von meiner Perspektive aus wäre es selbstverständlich, dass wenn ich Menschen habe, die für mich arbeiten, dass die ja irgendwie auch weiter für mich arbeiten sollen, wollen.
Ja, ich glaube, das macht halt jetzt den großen Unterschied, dass es nicht nur um das eigene Unternehmen geht, sondern oft auch über Zulieferer, also in dieser Lieferkette, auch in mehreren Stufen. Also so dadurch, dass Produktionsschritte immer weiter ausgelagert werden oder wurden, man merkt, dass sich der Trend gerade auch so wieder so ein bisschen umdreht, dass man wieder so ein bisschen regionaler versucht zu produzieren. Ich bin jetzt auch gespannt, was nach dieser Corona-Zeit wird, wo man ja auch merkt, da gehen so ein paar Alarmglocken an und man merkt auch so, diese globale Zerstreutheit von den Lieferwegen hat auch manchmal Nachteile. Ja. Aber dass man da so Standards auch den Zulieferern gegenüber so kommunizieren kann.
Also dass die Unternehmen auch für alle ihre Zulieferer mitverantwortlich sind, oder?
Genau, dass man das weitergibt. Das ist natürlich immer eine Frage auch von der Verhältnismäßigkeit. Also kann ich einem Zulieferer, von dem ich nur ein paar Schrauben kaufe oder so, jetzt irgendwelche Standards auferlegen. Also da muss man immer ein bisschen schauen, auch so, wie eng arbeiten wir zusammen. Aber oft investieren Firmen auch sehr viel in ihre Zulieferer, bauen Beziehungen auf, entwickeln die auch weiter. Das ist aber auch sehr, sehr unterschiedlich, in welcher Branche man sich bewegt. Genau, das ist da sehr, sehr verschieden, auch wie das gehandhabt wird. Aber was ja Unternehmen jetzt machen, ist einmal natürlich die Preisfrage zu stellen. Also da werden vor allem so günstige Arbeiten immer weiter ausgelagert. Aber man hat natürlich auch eine starke Kontrolle über gerade die Qualität. Und da werden Standards sehr klar definiert, weil man natürlich dem Kunden garantieren möchte, dass er ein qualitativ einwandfreies Produkt hat. Und die gleiche Sache möchte man oder wird auch schon zunehmend gemacht, dass man Standards einführt für eben Arbeitsbedingungen, für auch Umweltaspekte, um eben auch wieder gegenüber dem Kunden zu garantieren, das Produkt, was du kaufst, ist einwandfrei, nicht nur in seiner Funktion und Qualität und sieht schön aus und ist einwandfrei, sondern auch in Bezug auf so die Arbeitsstandards und Umweltstandards. Ja. Das ist auch was schon zunehmend gemacht wird, wo auch gerade der Konsumentendruck und die Nachfrage schon auch eine große Rolle spielt. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, dass das allein eben nicht reicht. Ja. Oder beziehungsweise, dass das auch schon zum Umdenken führt, aber man viel eben dann auch so, sag ich mal, nach außen kommuniziert. Aber die Frage ist trotzdem, also was passiert dann ja wirklich? Ne? Ja. Und wer überprüft das? Also was ein Unternehmen von sich sagt, was es macht, ist immer noch das eine, aber wer geht und überprüft das?
Ja. Okay, also Sorgfaltspflicht ist eine eurer Forderungen, die man dann noch ausdrücken kann. Gibt es noch konkreter?
Ja, ein wichtiger Teil ist auch, so Beschwerdemechanismen zu haben. Das heißt, da wo Menschenrechtsverletzungen geschehen, wo Menschen geschädigt werden, dass sie die Möglichkeit haben, auch das zurückzumelden. Ja. Sag ich mal, das ist ganz flapsig. Aber einfach einmal natürlich im Unternehmen einfach zu sagen, da ist was nicht in Ordnung. Also sozusagen, dass es im Unternehmen eine Beschwerdestelle gibt. Aber die nächste Frage ist auch, welche Folgen hat das? Also wie können Unternehmen auch jetzt rechtlich oder gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden? Da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich auch, also bin ich auch jetzt kein Experte, also wie das dann rein rechtlich geregelt ist. Aber das ist schon ein Ziel, dass Unternehmen dann auch Strafzahlungen leisten oder Ausgleichszahlungen leisten. Gibt auch so eine Möglichkeit, dass sie dann zum Beispiel, wenn Menschenrechtsverletzungen vorliegen, von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden oder solche Sachen. Also dass es auf jeden Fall eine Sanktionsmöglichkeit auch von staatlicher Seite gibt.
Das heißt, dass wirklich Menschen, gestern hattest du das Beispiel von diesem Dammbruch in Brasilien, also das ist ja nicht einmalig, das kommt ja öfters vor, dass so Dämme, die vom TÜV Süd geprüft werden und es kommt im Nachhinein raus, da wurde geschlammt, weil es ja nur Brasilien, dass man dann im Nachhinein wirklich zu einem deutschen Gericht gehen kann und sagen kann, hey, wir haben da, also unsere komplette Lebensgrundlage ist zerstört worden, wir hatten 20 Todesopfer, also kann man sich das dann so vorstellen, dass so eine Sammelklage vielleicht von einer Dorfgemeinschaft an ein deutsches Gericht kommt.
Genau, also dass sie vor deutschem Recht, ja, genau, da ihre Belange so vorbringen können. Also das sind Dinge, die heute zum Teil auch funktionieren, aber sehr schwierig sind und sehr langwierig und das also ja, oft deswegen gar keine Chance haben.
Das ist ja auch sowieso die Frage, ne? Also es gibt ja noch nicht so viele Präzedenzfälle. Der einzige Fall von internationaler Rechtsprechung, also abgesehen von dem Internationalen Gerichtshof für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der ja auch also in der Kritik steht. Aber abgesehen davon fällt mir nur das Beispiel ein, dass jetzt der Stamm der Herero vor dem UN-Gerichtshof in New York gegen Deutschland geklagt hat, also wegen des Genozids, der ja in der Kolonialzeit passiert ist. Aber das ist ja sowieso gerade so am Austarieren, wie so globale Rechtsfälle überhaupt verhandelt werden können, oder? Also könnte Deutschland da nicht wirklich auch so ein, ein Beispiel setzen, ein positives Exempel statuieren?
Ja, das wäre natürlich der große Wunsch, also so, dass es da eine Vorbildwirkung hat. Genau. Das ist natürlich auch, ich denke, also ich sehe Deutschland da besonders in der Verantwortung, aber es eins von den großen Industrieländern ist, wo ja einfach ihren große Unternehmen ihren Ursprung oder ihr Sitz, die so global tätig sind. Und ich glaube, dass das Lieferkettengesetz nur so in Deutschland nur so ein Schritt ist. Also viele Sachen wird man irgendwie international klären müssen, weil viele Unternehmen natürlich nicht nur in Deutschland tätig sind, sondern auch in anderen Ländern. Und solche Bestrebungen gibt es auch. Es gibt auf UN-Ebene auch so eine Initiative, da ein UN-Abkommen auf internationaler Ebene zu finden, was vor allem von Ecuador und Südafrika so vorangetrieben wird, wo sich Deutschland und generell die europäischen Länder sehr zurückhalten und da eigentlich eher mit Abwesenheit und Blockade glänzen, was ich sehr schade finde.
Na gut, da geht es so ein bisschen an die Profite, die wir hier machen, oder?
Ja, ganz genau. Und da könnte so ein nationaler Vorstoß jetzt so auf deutscher Ebene mit so einem Gesetz vielleicht so ein bisschen was ins Rollen bringen oder so ein Stück die ganze Debatte voranbringen. Ja. Ist die Hoffnung.
Ja, also da sehe ich eigentlich auch das größte Hindernis drin, dass Deutschland ja einfach unglaublich profitiert von der von der globalen Ausbeutung, weil in ganz vielen Branchen ja einfach bis zu 70% des Gewinns einfach bei uns landen, in deutschen Unternehmen und dann dem deutschen Bruttoinlandsprodukt zugerechnet werden, was natürlich für unsere Wirtschaft ganz toll ist, während dann bei den Herstellern und also so kleinen Bauern, kleinen Bäuerinnen vor Ort vielleicht 1% des Gewinns bleibt, was ja dann die Leute auch wirklich in der Armut hält. Also ich finde es dann auch immer so ein bisschen doppelzüngig, dann zu sagen, ja, wir leisten doch so viel Entwicklungshilfe, wird ja dann oft noch gesagt. Wir geben euch doch schon so viel Geld, warum schafft ihr es nicht, euch aus der Armut zu befreien? Und gleichzeitig nimmt man ja aber den ganzen Profit raus und weigert sich dann, solche Gesetze einzuführen. Also ich finde das, also naja, genau, das ist so ein ganz großer struktureller Wandel, der da, glaube ich, stattfinden muss. Ich weiß aber noch nicht genau, vielleicht habt ihr da eine Antwort als Micha, wie man Deutschland davon überzeugen kann, dass es total kurzsichtig ist, auf die Profite zu schauen, weil es gibt ja nicht unendlich viele Menschenleben und also du hattest jetzt auch immer mal wieder so Umwelt und Natur angesprochen, die ist ja auch nicht, also das merken wir ja gerade, ist auch nicht unersättlich und wir haben nicht unendlich viele Ressourcen. Also wie kriegen wir Deutschland davon überzeugt, dass Wirtschaftswachstum nicht nachhaltig ist und nicht alles, also nicht mehr wert ist als Menschenleben?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, Deutschland, das sind ja auch ich und du. Also ja. So.
Guter Einwand.
Das ist einfach auch, wie man vielleicht selbst lebt und das in seinem Umfeld auch weiter kommuniziert. Ich sehe das auch sehr kritisch, so diesen Fokus allein auf Wirtschaft und auf Wachstum. Genau, aber Wirtschaft und das alles ist auch ein wichtiger Teil von unserem Leben. Also man kann es nicht einfach wegdenken. Deswegen finde ich es auch sehr stark, dass ihr so als Anderswachsen-Initiative so diese Frage ganz konkret stellt. Was bedeutet Wachstum eigentlich? Aber das ist nochmal eine ganz andere Debatte.
Naja, ja. Aber also es führt mich jetzt genau auch zu der Frage, was können denn einzelne Personen tun und was können auch Kirchgemeinden tun? Also Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, meinte mal, dass sie die KonsumentInnen in der Verantwortung sieht für solche rechtlichen Fragen. Es ist zwar, also sehe ich zwar kritisch, aber was haben wir denn für Einflussmöglichkeiten als Einzelperson und eben auch in der Gemeindeebene?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also klar hatten wir als Einzelne schon eine Möglichkeit, also jeder hat so einen Handlungsspielraum, wo man Entscheidungen trifft, so man entscheidet sich, was man kauft, also ganz klassisches Beispiel, kaufe ich jetzt den fair gehandelten Kaffee oder eben nicht, ist eigentlich eine sehr einfache Entscheidung. Man kann sich immer für, sage ich mal, das gute, das faire Produkt entscheiden, aber immer auch in einem begrenzten Maß. Also bei Kaffee ist es ziemlich simpel. Wenn ich mir jetzt ein Handy anschaue, ist es schon wieder komplizierter, weil da ist das gar nicht so einfach. Und wenn ich mir noch ein komplexeres Produkt wie ein Auto anschaue, dann müsste ich jetzt fragen, gibt es überhaupt einen, sage ich mal, fairen Autohersteller. Also ich kenne jetzt keinen, also es ist auch ein viel zu komplexes Produkt, um da zu sagen, was ist denn da jetzt fair und ausreichend. Genau. Und so denke ich, haben wir als Verbraucher schon eine Möglichkeit, oder als Menschen, jetzt bin ich so in diesem Verbrauchersprech, oder als mündige Bürger so eine Möglichkeit, also einmal in unseren Konsum was zum Ausdruck zu bringen, uns zu fragen, was brauchen wir auch eigentlich. Ich denke, das haben wir auch ganz konkret als Gemeinden, als Kirchen, weil da ist man auch Konsument. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Dinge öffentlich anzusprechen. Und das geht dann so auch in Richtung der Politik, so Dinge anzusprechen, Petitionen zu unterstützen. Zum Beispiel zum Lieferkettengesetz gibt es auch eine Petition, die man online mitzeichnen kann, unter www.lieferkettengesetz.de. Findet ihr dazu auch
gibt's in den Shownotes.
Noch mehr Informationen und so Dinge. Und genau, man kann auch einfach seinen Bundestagsabgeordneten anschreiben und da Dinge nachfragen und fordern und sich da in die Diskussion ganz aktiv einmischen. Ich weiß nicht, das liegt vielleicht nicht jedem Einzelnen.
Aber ihr habt ja da so Briefe vorgefertigt, oder? Also eigentlich müsste man doch nur Namen eintragen und...
Ja, ganz so einfach ist nicht, aber man kann einfach anschreiben. Wir haben selbst uns mit verschiedenen Bundestagsabgeordneten schon mal getroffen hier in Dresden und das ist ganz gut, so da ein bisschen Beziehungen zu bauen und da auch diese Themen auch so reinzubringen. Also gerade die Leute, die im Bundestag arbeiten, haben unglaublich viele Themen auf der Agenda und beschäftigen sich mit sehr vielen Sachen.
Die Kirchen haben ja sogar Vertreter und Vertreterinnen im Bundestag, also eigentlich könnte man da wirklich noch viel...
Genau, und man muss sich auch bewusst machen, dass man ja auf der anderen Seite auch eine starke Lobbyarbeit hat von Seiten der Wirtschaft, die auch ihre Themen vorbringt und genauso kann man da ja auch von sich selbst aus.
Wir brauchen eine stärkere Kirchenlobby. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so viel Trennung von Kirche und Staat, aber ja, ich glaube schon, dass wir da auch deutlicher werden können. Und ja, gerade Gemeinden haben, also du hattest jetzt die Konsumentenrolle von Gemeinden angesprochen. Von der Landeskirche gibt es ja diese Beschaffungsrichtlinie, die ist auch eine Richtlinie, also keine Anordnung, aber wo es einfach schon aufgelistet gibt, so Zulieferungsmöglichkeiten, wo man halt fair und nachhaltig bestellen kann. Also alles von Büromaterialien bis zum fairen Kaffee. Also für alle Gemeinden, die das noch nicht umsetzen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und die können euch auch immer einladen, ne?
Genau, das ist natürlich auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, also darüber zu reden und aufzuklären. Und ich denke, eine coole Möglichkeit, sowas zum Beispiel in einem Gottesdienst immer mal wieder auch anzusprechen. Also wir als Michas kommen gerne in der Gemeinde und machen da einen Gottesdienst. Und ganz konkret zu dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte und dem Lieferkettengesetz gibt es sogar auch eine christliche Informationsbroschüre unter dem Slogan Schafft Recht und Gerechtigkeit. Das ist ein Spruch aus dem Jeremia. Die findet man auch im Netz. Einfach wenn man nach dem, ja, danach sucht, schafft Recht und Gerechtigkeit, wo es konkrete Ideen auch zum Beispiel zu einer Gottesdienstgestaltung gibt und wie man das auch in der Gemeinde thematisieren kann. Ja, ich denke, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, wirklich darüber auch im Gespräch zu sein und auch das in der Gemeinde zu fragen, wie stehen wir dazu.
Finde ich super spannend und ich würde mir echt wünschen, dass Kirchgemeinden da auch ihr Potenzial auch entdecken. Also das Glaube ist ja nicht nur was Privates, ne, sondern also wenn man sich so anguckt, wie Jesus seinen Glauben gelebt oder wie er es vorgelebt hat, so die Beziehung zum Vater, zu Gott hat eben auch, also ist nicht abgekoppelt von den Beziehungen zu den Mitmenschen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen möchtest zu Micha und wie ihr überhaupt darauf gekommen seid, Glaube mit Politik zu verbinden.
Das ist für uns, glaube ich, ganz, ganz grundlegend, so diese Verbindung, so dass unser Glauben und unser Leben auch immer was mit anderen Menschen zu tun hat. Unser Leitvers aus dem Micha ist der Micha 6, Vers 8. Und da geht es genau um so drei Aspekte. Also da steht, ist dir doch gesagt, Mensch, was Gott von dir fordert. Und das ist Gerechtigkeit tun, Güte lieben und in Demut mitgehen mit deinem Gott. Das ist jetzt ein bisschen freie Übersetzung, aber das ist so, da steckt diese Gerechtigkeit drin und auch die Liebe zu anderen Menschen, dass man die Menschen um sich herum wirklich wahrnimmt und verbindet das irgendwie so ganz, ganz wunderbar. Und ich denke, da sind wir als Menschen oder auch als Christen wirklich mit zum Auftrag ausgestattet, nicht nur auf uns selbst zu schauen und auch nicht nur auf Gott zu schauen, sondern so ganz bewusst so wahrzunehmen, was in dieser Welt passiert. Und in unserer heutigen Zeit, in dieser globalisierten Welt, bedeutet das für uns oder auch ganz konkret für mich, nicht nur auf meinen Nächsten in meiner Nachbarschaft zu schauen, sondern auch so über den Tellerrand zu schauen und so das erstmal auch wahrzunehmen, dass ich über Produkte, über alles, was ich irgendwie benutze, mit Menschen in der ganzen Welt in Verbindung stehe und dass ich da auch eine Verantwortung trage.
Ja. Gibt es irgendwas, was ich jetzt noch nicht nachgefragt habe, aber wo du noch drauf eingehen möchtest? Okay.
Dann fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Gut, dann kommt zum Abschluss noch die Frage. Wir wollen ja Alternativen zum Wirtschaftswachstum aufzeigen bei Anderswachsen und da finden wir die Frage immer ganz wichtig, wo würdest du denn gerne wachsen? Wo findest du Wachstum sinnvoll in deinem persönlichen Leben?
Das ist eine spannende Frage. Also ich wünsche mir so zu wachsen in meiner Wahrnehmung von Menschen. Also ich denke, das ist, was man immer weiter lernen kann. Also nicht nur auf die Oberfläche zu schauen, sondern wirklich in Menschen reinzuschauen, zu sehen, wie geht es Menschen wirklich, so empathisch zu sein. Und da
kann man das komplett?
Das kann man nicht komplett, aber ich denke, man kann da schon dazu lernen. So, ja.
Cool, vielen, vielen Dank, dass du dich nochmal auf den Weg gemacht hast.
Ja, sehr gerne.
Und dass du uns von Micha erzählt hast und vom Lieferkettengesetz. Ich habe mir mal so ein bisschen aufgeschrieben, was du alles angesprochen hast, wo es Links zu gibt. Die packe ich dann in die Shownotes, damit ihr da zu Hause nicht am Rechner jetzt ewig suchen müsst. Und genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund, so gesund wie möglich. Und euch allen zu Hause auch. Bleibt zu Hause. Noch tragt Mundschutze. Ich hoffe, das ist der richtige Plural und bleibt hoffentlich so gesund wie möglich. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.